SWR 2 Essay.
In Zeiten, in denen die abenteuerlichen Erklärungen über Herkunft und Ausbreitung eines Virus, das früher bei vergleichbaren Anlässen geäußerte Geraune von der Geißel Gottes beinahe plausibel klingen lässt, wollen wir freundlich auf eine andere, nicht minder seltsame Welterklärungsformel schauen. Die Welteislehre von Hans Hörbiger. Die Geschichte dieser Theorie, die man heute wohl Verschwörungsmythos nennen würde, zeigt auf bizarre Weise, wie eine von Laien konzipierte und propagierte Pseudowissenschaft ein Massenpublikum erreichen kann, die Herrschaft der wissenschaftlichen Eliten angreifen und zur Staatsreligion aufsteigen kann, wenn sie die Gunst des historischen Augenblicks zu nutzen versteht. Hören Sie, Zivilisation ist Eis, Hans Hörbigers Welteislehre. Eine Metapher des Kältetods im 20. Jahrhundert. Von Martin Halter.
Die Sonne dreht sich, spätestens seit Kopernikus, nicht mehr um die Erde. Doch das Wissen darum ist neueren Umfragen zufolge nur bei etwa einem Drittel aller Amerikaner angekommen. Die Lehre vom Weltäther, Goethes Farbenlehre oder die Hohlwelttheorie, um nur drei populäre Irrlehren des vorletzten Jahrhunderts zu erwähnen, sind wissenschaftlich längst erledigt. Aber zwischen spiritueller Sensibilität und religiösem Wahn, zwischen alten Mythen aus dunkler Vorzeit und neuerer Science-Fiction, tummeln sich noch genug para- und pseudowissenschaftliche Theorien, womit sich die herrschende Schulweisheit herumschlagen muss. Man denke nur an die Ufologie Erich von Dänekens, die Lehre vom Intelligent Design oder Ron Hubbards Scientology. Ganz zu schweigen von älteren Systemen des Aberglaubens wie Astrologie oder Schamanismus.
Die Theorien mögen konfus, abstrus und hundertfach widerlegt sein. Aber sie bieten wenigstens ein ganzheitliches Welterklärungsmodell, das in der Regel leichter zu begreifen und jedenfalls näher am Alltag ist als Einsteins Relativitätstheorie oder atomphysikalische Grundlagenforschung. Und schreitet nicht die Wissenschaft durch Versuch und Irrtum fort? Selbst Darwin, einer der Gründerväter der modernen empirischen Naturwissenschaften, empfahl die unvoreingenommene Prüfung auch zweifelhafter Hypothesen, da die Wahrheit durch jeden widerlegten Irrtum nur umso klarer hervortrete. Wir leben heute in einer demokratischen, toleranten Gesellschaft. Warum sollte das Anything Goes nicht auch methodisches Prinzip der Wissenschaftstheorie sein? Wenn fundamentalistische Christen heute die biblische Schöpfungslehre als gleichberechtigte Hypothese neben Darwins Evolutionstheorie gestellt und gelehrt wissen wollen, darf auch Hans Hörbigers Welteislehre auf Rehabilitation hoffen.
Die Welteislehre, deren Aufstieg und Fall zwischen 1920 und 1945 wir im Folgenden betrachten wollen, geht von der Annahme aus, dass die Erde die einzige warme, grüne Oase in einem eisigen Weltall ist. Draußen im All tobt ein ewiger Kampf zwischen Feuer und Eis. Oder, um im Jargon der romantischen Naturphilosophie zu sprechen, zwischen Vulkanismus und Neptunismus. Leben und menschliche Kultur sind der Kälte in einer Kette erdgeschichtlicher Katastrophen und Kataklysmen abgerungen worden. Und in nicht allzu ferner Zukunft wird unsere Erde den Kältetod sterben, wie alle Planeten, Monde und auch die Sonne. Die Welteislehre war schon zu ihren besten Zeiten im Deutschland der 20er und 30er Jahre wissenschaftlich unhaltbar. Aber sie hat leidenschaftliche Debatten ausgelöst, literarische Fantasien beflügelt und mehr ideologischen Fanatismus entfesselt, als heute die Gegenlehre vom drohenden Wärmetod unseres Planeten. Die Geschichte der Welteislehre zeigt, auf bizarre und erschreckende Weise, wie eine von Laien konzipierte und propagierte Pseudowissenschaft ein Massenpublikum erreichen, die Herrschaft der wissenschaftlichen Eliten angreifen, ja zur Staatsreligion aufsteigen kann, wenn sie die Gunst des historischen Augenblicks zu nutzen versteht.
Totalitäre Systeme wollen auch die Naturwissenschaften unters Joch ihrer Partei und Staatsideologie zwingen. Der bekannteste Fall ist der des Biologen Lysenko, der Darwins Evolutionstheorie als unsozialistisch verwarf und die Vererbung erworbener Eigenschaften lehrte. Aber nicht einmal Stalins Hofbiologe hatte so viel prominente Rückendeckung und politischen Erfolg wie die Welteislehre im Dritten Reich.
Alles begann im September 1894, als den Wiener Ingenieur Hans Hörbiger beim Blick durch sein Teleskop eine, wie er es selbst nannte, intuitive Erkenntnis überfiel. Der Mond ist ein uferloser Eisozean. Das ganze Weltall ein Eiskeller, entstanden aus einer gewaltigen Dampfexplosion, wie dem Hobbyastronomen 1895 in einem zweiten Wachtraum klar wurde. Die Visionen warfen den ohnehin psychisch labilen Hörbiger buchstäblich um. Philipp Faut, ein angesehener Astronom, richtete ihn wieder auf, indem er sich zum ersten Jünger und Sprachrohr des vielbelächelten Meisters machte. 1912 schreibt er im Vorwort zum gemeinsamen Hauptwerk, dem 800-Seiten-Wälzer Glazialkosmogonie:
Die Glazialkosmogonie ist keine Konstruktion, sondern eine hehre Gabe. In bittersten Nöten der Seele wurde vor 2 Dezennien ein Gesicht empfangen, dessen kosmische, abgrundferne Tiefe den Körper in krankhaften Schauern erzittern machte. Wir wissen die suggestive Kraft innerer Siege und Gesichte wohl zu trennen von der nüchternen Beweiskraft logischer Entwicklungen. Aber dass die Ersteren in der Geschichte der Entdeckungen einen breiten Raum einnehmen und als gütiger Zufall eine gepriesene Rolle gespielt haben, ist eine bekannte Tatsache. Darüber kommt man nicht hinweg.
War nicht auch dem Chemiker Friedrich Kekulé die Benzolformel im Wachtraum erschienen? Saß nicht auch Julius Robert Meyer, der Entdecker des Satzes von der Erhaltung der Energie, zeitweilig im Irrenhaus, ehe man ihn als Genie feierte? Auch Hörbiger fürchtete zeitlebens, für verrückt erklärt zu werden, und nicht ohne Grund. In der Presse wurde er als Eisnarr verhöhnt. Der Direktor der Wiener Sternwarte empfahl ihm, seine Eisschnuppen in die Wiener Meteoritensammlung einzugliedern. Er, Hörbiger, stehe am Rande eines Abgrundes und möge doch umkehren, ehe es zu spät sei. Hörbiger dachte nicht daran, und auch sein Adlatus Faut ließ sich nicht beirren. Im Schlusswort zur 2. Auflage der Glazialkosmogonie 1925 schlüpft das Duo vollends in die Rolle der begnadeten Seher.
Ein uralter, heiliger Wahnsinn droht an uns auszubrechen. Ein in der Naturforschung so verpönter, über alle sinnliche Wahrnehmung und mathematisches Denken hinausgehender wissenschaftlicher Enthusiasmus befällt uns, wenn wir in Stunden wahrhafter kosmologischer Andacht gleichsam mit einem 6. Sinne sehen und hören.
Hans Hörbiger war zwar Sonderling, verhinderter Künstler und Begründer der berühmten Schauspieldynastie, aber durchaus kein Spinner. Der gelernte Kälte- und Wärmeingenieur war ein begabter Tüftler und erfolgreicher Geschäftsmann. Er hatte Patente für Flugmaschinen angemeldet, die Wiener Rohrpost modernisiert und war schließlich mit der Erfindung eines reibungsfreien Plattenventils für Gebläse, Pumpen und Kompressoren zu Ruhm und Geld gekommen. Als nüchternem Techniker waren ihm utopistische Fantasien, Spekulationen und Personenkult erklärtermaßen fremd. Nicht zufällig ist seine Kosmologie so mechanisch konstruiert wie eine Dampfmaschine mit Ventilen, Stellschrauben und Zahnrädchen. Selbst der Urknall war ja nur eine Art Dampfexplosion.
Auf dem Nimbus des erfolgreichen Technikers und Unternehmers basierte auch ein Gutteil seiner öffentlichen Wirkung. Sollte ein in der Praxis bewährter Kälteingenieur die Kältelehren und Funktionspläne der Schöpfung nicht so gut verstehen wie ein weltfremder Wissenschaftler in seinem überheizten Labor? Hörbiger empfand die Arbeit in der Firma als Steineklopfen, als lästige Ablenkung von seiner eigentlichen Mission. Er warb für seine Welteislehre bei Kunden und Geschäftspartnern, bei Behörden und selbst beim Hausarzt. Der Erfolg blieb zunächst aus. Zwar lobten einzelne Fachleute die schöpferische Fantasie des Herrn Ingenieurs, aber die meisten reagierten barsch oder belustigt abweisend. Das beschämende, vergebliche Antichambrieren hat, wie Faut später schrieb, die Geduld, den Stolz und auch die Gesundheit des Genies auf harte Proben gestellt.
Hörbiger muss ein merkwürdiger Mensch gewesen sein. Charismatisch und wienerisch charmant, aber auch cholerisch, starrköpfig und ziemlich sonderbar. Hörbiger stand jede Nacht um 2:30 Uhr auf, um 30 Kniebeugen zu machen, kalt zu duschen und die Heizung anzuwerfen. Danach legte er sich wieder ins Bett. Der Vater von Paul und Attila und Großvater von Christiane Hörbiger bezeichnete sich schon 1920 als im Aufstieg begriffener Schauspieler. Und das war nicht ganz falsch. Seine Rolle als verkannter Prophet, Märtyrer und Rebell gegen den bequemen Autoritätsglauben spielte er jedenfalls bravourös. Clara Wessely hat in einer Studie gezeigt, wie Hörbiger durch die Fiktionalisierung wissenschaftlicher Objektivität, durch die Imitation naturwissenschaftlicher Sprachmuster, Rituale und Bilder die Einspeisung des Fantastischen in den kosmologischen Diskurs und damit die Mobilmachung eines wissenschaftsskeptischen Massenpublikums gelang. Sein schauspielerisches Talent verschaffte Hörbiger jedenfalls Vorteile im Kampf um die Deutungshoheit im Weltall.
Stark vereinfacht besagt seine Glazialkosmogonie Folgendes. Die feindlichen Ursubstanzen von Eis und Feuer sind die Baustoffe und Entwicklungsprinzipien des Universums. Am Anbeginn der Welt stürzte ein riesiger Eisplanet, 40.000 Mal so groß wie unsere Sonne, in eine noch gewaltigere Sonnenmutter. Und dieses Schauspiel wiederholt sich bis heute in kleinerem Maßstab auf unserer Sonne. Überall im Weltall ist Eis. Mond, Planeten, Sterne, alles, was wir nachts am Himmel sehen, ist mit einem mehr oder weniger dicken Eispanzer umgeben. Selbst die Milchstraße ist nur ein Eisring am Rande unseres Sonnensystems. Das Welteis ist nicht nur für Sonneneruptionen und Polarlichter verantwortlich, sondern auch für unser irdisches Wetter und Klima. Gefrorener Wasserdampf aus dem All geht ständig in Form von Sternschnuppen nieder und verwandelt sich in Hagel, Schnee oder Regen. Das sogenannte Feineis im All, der Äther, hemmt nun aber auch die Bewegung der Himmelskörper und lässt ihre Umlaufbahnen schrumpfen. So werden kleinere Planeten von größeren eingefangen und zu Monden gemacht, bis die Einfänglinge schließlich auseinanderbrechen und niederstürzen. Der derzeitige Mond ist bereits der dritte in der Erdgeschichte. Der nächste wird der Mars sein und irgendwann wird auch unser Planet vereisen, in die Sonne stürzen und verdampfen.
Die Katastrophen, die durch den Niedersturz der Monde ausgelöst wurden, bestimmen die gesamte geologische und biologische Entwicklung der Erde. Jeder Mondsturz löste gewaltige Sintfluten, Erdbeben und Eiszeiten aus, die sich in den tiefen Schichten der Erde wie in den tiefsten kollektiven Erinnerungen der Menschheit niederschlagen. So ging etwa der letzte Mondeinfang vor 10.000 Jahren in die Mythen von Atlantis, in die Apokalypse des Johannes und in die altgermanischen Sagen von der Götterdämmerung ein. Die glücklichen mondlosen Zeiten leben in den Legenden vom goldenen Zeitalter, die Dinosaurier des Tertiär in den Drachensagen der Edda fort.
Es gab also, so Hörbigers bizarre Paläontologie, schon vor den Neandertalern intelligentes menschliches Leben. Auf der Flucht vor den Gürtelfluten am Äquator flohen die Urmenschen polwärts ins ewige Eis oder ins Hochgebirge, wie etwa die Bauten von Tiahuanaca am Titicacasee bezeugen. Da nicht nur die Keime des Lebens, das kosmische Protoplasma oder göttliche Sperma, in einer schützenden Eishülle auf die Erde fiel, sondern auch die wichtigsten kulturellen Errungenschaften vom gezähmten Feuer bis zum gebratenen Fleisch, von der Kleidung bis zum Hausbau, Eis und Kälte abgetrotzt werden mussten. Darf man mit Fug und Recht sagen, was Paul Theroux in seinem Roman »Die Moskitoküste« einem Kühlschrankvertreter in den Tropen ironisch in den Mund legte. Eis ist Zivilisation. Und umgekehrt, Zivilisation kommt aus der Kälte. Hörbigers Glazialkosmogonie begünstigt im Himmel wie auf Erden einen Sozialdarwinismus der starken, kalten Planeten und Naturen.
Aber für wen ist diese Glazialkosmogonie gemacht? Das große Buch der Welteislehre ist fast unlesbar. Die Gliederung ist völlig konfus. Die 212 Schaubilder und Diagramme sind unverständliche Krakeleien. Die Berechnungen, etwa der Temperatur im Sonneninnern, rein spekulativ. Der Lesefluss wird gestört durch abenteuerliche Abschweifungen, ermüdende Wiederholungen, Zitate von Goethe und Schiller und wüste Polemiken gegen den sogenannten Anti-Welteislehre-Trust. Die pompöse, eigenwillige Sprache macht die Bibel der Welteislehre vollends zu einem extraterrestrischen Werk. Hörbiger und Faut erfinden ständig neue Verben wie heranschrumpfen, rückumschleichen oder verglazialkosmogonisieren. Originelle Substantive wie Milcheisling, Ozeanentblößung oder Seelenrechtwinkligkeit. Und Kapitelüberschriften wie die azimutale Variation der terrestrischen Sichtbarkeit des solipetalen Roheiszuflusses wirken auch nicht unbedingt einladend. Am Ende danken die Autoren dem geduldigen Leser, der nicht vorzeitig von der Fahne gegangen ist.
Wohl dem, der nicht irre geworden. Er genießt den göttergleichen Vorzug eines, wenn auch noch menschlich unzulänglichen, Verständnisses der sichtbaren Welt. Eines schöpferischen Einblicks sondergleichen, wie ihn so wuchtig, einheitlich und allumfassend noch kein menschlicher Verstand genießen durfte.
Das war in der Tat das andere Erfolgsgeheimnis Hörbigers. Seine allumfassende Theorie des Himmels und der Erde versprach die Lösung aller kosmischen Rätsel zwischen Urknall und Weltuntergang. Die Welteislehre erklärte die Entstehung der Sterne und der Arten, das Erdbeben von Messina und den Ausbruch des Krakatau, die Abfolge der Sonnenflecken und die Struktur der Marskanäle. Sie stellte Bezüge zwischen Sternschnuppen Maxima und Nilhochwasser, evolutionärer Weisheit und weißer Haut her. Hörbiger machte sich anheischig, alte Inka-Mythen, die Götter der Edda oder auch Goethes Wort von der Sonne kaltem Pfeil mit naturwissenschaftlichen Methoden und dem praktischen Erfahrungsgefühl des Gas-, Dampf- und Eismaschinenbauers völlig neu zu deuten.
Was Faut pathetisch als Notschrei nach Erlösung aus den Qualen des Alleinwissens ebenso ungeheuerlicher als selbstverständlicher Dinge beschrieb, schien einem von Krisen und Kränkungen heimgesuchten Volk wieder Richtung und Ziel zu geben. Geschichte war eben doch mehr als die Sinngebung des Sinnlosen. Die Welteislehre schien die langgesuchte Weltformel zu sein. Und auch deshalb kam sie erst in den 20er Jahren so groß heraus, als das Weimarer Treibhausklima geistiger und sozialer Verunsicherung allerlei weltanschauliche Sumpfblüten ins Kraut schießen ließ.
Die erste Auflage der Glazialkosmogonie war 1912 kaum beachtet und von den Experten nicht einmal mit Widerlegungen gewürdigt worden. Nach dem Ersten Weltkrieg aber schlug die Welteislehre plötzlich wie eine Eisbombe in kochendes Wasser ein. Viel haben wir Deutschen nicht mehr zu verlieren, hieß es in einem Aufruf von Hörbiger Fans, aber nach dem Raubfrieden von Versailles könnten sie jetzt der Welt zeigen, dass wir ihr wenigstens noch neue Gedanken zu schenken in der Lage sind. Die Welteisgläubigen schlossen sich in Organisationen wie dem Verein für kosmotechnische Forschung oder der Gesellschaft zur Förderung der Welteislehre zusammen, gaben Zeitschriften wie »Der Schlüssel zum Weltgeschehen« heraus und kaperten regelrecht renommierte Verlage wie »Voigtländer« oder Amelung und Köhler.
Allein zwischen 1922 und 1926 erschienen 19 populärwissenschaftliche Darstellungen der Welteislehre, wie etwa Hans Fischers vielgelesenes Buch »Weltwenden«. Herbigers Gefolgsleute sprangen ihrem Meister und Führer, wie sie ihn gegen seinen Willen nannten, mit Pamphleten, Romanen, Radio- und Lichtbildvorträgen, Plakaten und anderen modernen Propagandamedien bei. Zeitgemäß fanatisierte Anhänger sprengten, fast wie die SA, mit dem Schlachtruf »Wir wollen Herbiger« Vorlesungen akademischer Astronomen. Max Vallier, Raumfahrtpionier und Science-Fiction-Autor, wollte sogar zum Mond fliegen, um die Welteislehre zu verifizieren. Bezahlte seine Begeisterung aber 1930 mit dem Tod bei der Explosion seines Raketenschlittens. Im selben Jahr, auf dem Höhepunkt seines Ruhms, wurde Herbiger in einer Festschrift zum 70. Geburtstag als Kopernikus des 20. Jahrhunderts gefeiert. Ministerialdirektoren, Pfarrer, Militärs und andere Repräsentanten dankten ihm überschwänglich dafür, dass er ihnen den höheren Sinn des Universums vermittelt oder, so der Schriftsteller Rudolf Brunngraben, einen neuen Himmel und eine neue Erde geschenkt habe.
Herbiger selber hat diesen Kult nicht gefördert, im Gegenteil. Aber, wie andere Führer seiner Epoche, war er auf Skeptiker, Kritiker oder gar Verräter nicht gut zu sprechen. Rein Mathematiker waren für ihn bornierte Fachidioten. Fanden sie Fehler in seinen Milcheismädchenrechnungen, polterte Herbiger, Berechnungen führten ohnehin nur vom rechten Weg ab. Fotografien, die ihn widerlegten, tat er als Fälschungen ab. Den Sachbuchautor Willi Ley beschied Herbiger barsch, entweder sie glauben an die Welteislehre oder sie müssen sich von uns als Feind behandeln lassen. Das entsprach nicht unbedingt der Ethik der Naturwissenschaften, war aber ganz im Geiste und Stil von Carl Schmitt und Goebbels formuliert.
Herbiger war zu sehr Ingenieur, um ein Guru wie Rudolf Steiner oder gar ein zweiter Hitler zu werden. Aber die Welteislehre hatte durchaus Züge einer pseudo-religiösen Weltanschauung. Weltanschauung? Fragte Faut 1925.
Man bleibe uns mit dem frevelhaften Wortmissbrauche so lange vom Leibe, als man dieses Anschauen nicht derart buchstäblich zu nehmen sich bemüht hat wie wir. Die Welt ist gut, aber die Anschauungen und speziell deren Plural sind schlecht.
Robert Bowen hat in seinem Buch über die Welteislehre Parallelen zwischen dem Aufstieg von Hitler und Herbiger gezogen, aber sie tragen nicht weit. Gewiss, beide waren Österreicher, beide verkrachte Künstler und beide hielten sich für verkannte Genies. Wie Hitler das Weimarer System, so attackierte auch Herbiger von unten die etablierte Naturwissenschaft als System von abgehalfterten Autoritäten. Auf der einen Seite stand das Volk interessierter Laien, geleitet von leidenschaftlichem Wissenshunger, unbefangener Neugier und weltanschaulichem Ernst. Auf der anderen Seite die Mandarine und Bonzen, verknöcherte, korrupte, gewissenlose Professoren, die nur um ihre Pfründe und ihre Macht zitterten. Das Szenario der Welteislehrer erinnerte durchaus an nationalsozialistische Propaganda. Aber politisch und ideologisch gab es zunächst kaum Berührungspunkte zwischen Hitler und Herbiger.
Zwar sollten die Nazis später die Überlegenheit des nordischen Menschen auch mit Herbiger beweisen, aber in seiner Glazialkosmogonie finden sich keine Hinweise auf einen Rassismus, der etwa über Rudolf Steiners Lehre von den Wurzelrassen hinausginge. An einer Stelle ist sogar vom mitleidigen Lächeln des Indianers über die abendländische Dummheit die Rede. Überhaupt müsse man den mittelamerikanischen Indios schleunigst mehr ehrfürchtiges, gelehrtes Gehör schenken. So wie der heutige Neger vor der großen Rassespaltung noch blond und blauäugig war, könne auch die in ihren Eiszeithöhlen gebleichte weiße Rasse beim nächsten Mondsturz leicht wieder nachdunkeln und rückvertieren.
Derlei Märchen aus dunkler Urzeit hatte Ernst Bloch wohl vor Augen, als er 1935 in Erbschaft dieser Zeit die Welteislehre als wildromantischste aller faschistischen Parawissenschaften abfertigte.
Da wird Hagel zum Boten aus dem All. Die Welt besteht aus Eis. Drei Monde haben der Erde bereits geschienen und dazwischen war mondlose Zeit. Allegorische Deutung der Sagen ist aufs Neue in Schwung. Doch nicht, um diese religiös auszusingen, sondern um kleinbürgerliche Visionen ganz großen Stils hineinzulesen und die Sage dann, mangels wirklicher Beweise, naturwissenschaftlich zu verwenden. Das sind die Weltwenden für Halbgebildete oder der Reflex apokalyptischer Stimmungen im Kleinbürgertum. Eine spießig ausgebosselte Fantasterei, die freilich nicht möglich wäre, hätte nicht auch der Verstand der bürgerlichen Wissenschaft sich um 3 Monde vermehrt. Der faule, auch tätige Zauber blüht über Zaun und Bann, den er mythisch erneuert, wirr hinüber.
Bloch erwähnte in diesem Zusammenhang auch den Paläontologen und Naturphilosophen Edgar Dacqué, einen der wenigen ernsthafteren Sympathisanten der Welteislehre. In einem Aufsatz mit dem Titel »Völkergeist, Zeitgeist und Wissenschaft« rühmte Dacqué 1934 Hörbigers Kosmologie als schroffste Entgegnung und revolutionäre Herauswindung aus dem System der fremden Wissenschaftsmacht. Die Glazialkosmogonie zeige auf einem physikalisch denkbaren Weg, dass das All keineswegs so stabil und unveränderlich sei wie die bisherige bürgerlich beruhigte Astronomie seit Kepler und Galilei glauben machen wolle. Katastrophen größten Ausmaßes seien jederzeit möglich, ja wahrscheinlich. Dacqués Prophezeiung sollte sich nur zu bald erfüllen, wenn auch nicht im Weltall.
Dass die Welteislehre ihren Durchbruch gerade in den 20er Jahren erlebte, ist wohl kein Zufall. Die Zeit war reif für Bilder und Gesten der Kälte, wie ein kleiner Exkurs zeigen wird. Schon Nietzsche hatte den übermenschlichen Mut gefeiert, hoch droben im Eise zu leben und die gemütliche warme Nebelwelt des abendländischen Idealismus buchstäblich auf Eis zu legen und erfrieren zu lassen. Um 1900 waren sich nicht nur Geologen und Klimaforscher einig, dass die Welt einer neuen Eiszeit entgegenginge. Frühe Science-Fiction-Autoren wie H.G. Wells, aber auch Unterhaltungsromane wie Johannes Jensens »Der Gletscher« überboten sich in düsteren Visionen von einer unaufhaltsamen Vereisung. Polarforscher waren die Helden des Tages.
Der Naturphilosoph Wilhelm Boeltsche bemerkte 1907, gegenwärtig scheine es kein populäreres Problem, als die nächste Eiszeit zu geben. Fast im Monatsrhythmus erschienen neue Eiszeittheorien. Boeltsche selber beschwor in seiner naturwissenschaftlichen Plauderei, wenn der Komet kommt, das Bild tiefgefrorener Menschen, die unter ewigem Eis begraben liegen, wie ein sibirisches Mammut. Für den Darwinisten Boeltsche war die Eiszeit freilich keine kulturpessimistische Metapher, sondern eine Epoche der Hoffnung. Das Gegenteil verlorener Zeit. In der letzten Eiszeit, so Boeltsche in seinem seinerzeit vielgelesenen Buch »Das Liebesleben in der Natur«, erlebte die Menschheit ihren entscheidenden Kulturschub. Eine Vorstellung, die im Übrigen auch Hörbiger teilte.
Eis als Metapher hat eine ambivalente Bedeutung. Es steht für Reinheit, Stille und Frieden. Aber es ist auch die letzte Ruhe, der ewige Frieden des Todes. Kälte hemmt den organischen Verfall, stoppt böse Keime, Fäulnis und Entzündung. Aber sie lähmt auch den Elan vital. Um 1900 übertrugen bürgerliche Kulturkritiker in diesem Sinne das Naturgesetz der Entropie auf soziale und geistige Phänomene. Max Nordau setzte 1892 den Begriff der Entartung in Beziehung zu sinkenden gesellschaftlichen Temperaturen. 1910 wollte der Historiker Henry Adams die Gültigkeit des zweiten Hauptsatzes der Wärmelehre auch für die Geschichte bewiesen haben. Die Krisenerfahrung der Epoche maskierte sich als kosmische Katastrophe. Die seit Rousseau und der Romantik gefürchtete Kälte der Herzen wurde im Bild einer neuen Eiszeit erfasst. Die Erfahrung wachsender Distanz, aber auch die Angst vor unkontrollierbarer Reibungshitze, das Unbehagen in der kapitalistischen Kultur und nicht zuletzt das Gefühl transzendentaler Obdachlosigkeit provozierten das, was der Literaturwissenschaftler Helmut Lehten einmal mit dem Begriff Verhaltenslehren der Kälte umschrieb. Wer sich für die kommende Eiszeit wappnen wollte, tat gut daran, schon vorher seine Betriebstemperatur herunterzufahren, Denken und Gefühle abzukühlen.
Die literarische Moderne sah in den Schrecken des Eises und der Finsternis auch ihr Heil. Schriftsteller und Intellektuelle waren die ersten, die sich um 1900 mit Eisfantasien gegen die Fröste der Freiheit panzern, Bewusstsein, Wahrnehmung und Sprache durch bewusste moralische Abkühlung schärfen wollten. Musil beschrieb sich 1898 als Monsieur le Vivisecteur. Lebendig begraben unter einer 100 Meter tiefen Decke von Eis, ersehnt und fürchtet er zugleich organische Isolation, Distanz und Entfremdung als natürliche Bedingungen kalter, scharfer Beobachtung. Für Walter Benjamin war das Kaltstellen der moralischen Persönlichkeit unabdingbare Voraussetzung. Der Soziologe Max Weber rühmte das Kältebad des Intellekts und Helmut Plessner entwickelte gegen den Kult des Authentischen und Gemeinschaftlichen eine Ethik taktvoller Distanz. Stark ist, wer die Kälte der Moderne aushalten, Wärmeverlust in Energie und Macht umwandeln kann.
Georg Heym träumte von polaren Eiswüsten ohne Sonne. Theodor Däubler konstruierte 1910 in seinem Versepos »Das Nordlicht« einen folgenreichen arktischen Erlösungsmythos. Seine Nordmänner träumen von der Vereisung der Erde, denn Eiszeit ist Endzeit und nur am Pol wird der Geist rein und frei. Dem Pol im Geiste entgegen wird Leben gedichtet. Wie Bölsche und Däubler rühmte auch Ernst Jünger die Eiszeit als große Lehrmeisterin, die uns technisch und moralisch abgehärtet, unseren Willen gestärkt, uns Denken gelehrt habe.
Die Kältetendenz, schrieb Ossip Mandelstam, rührt vom Eindringen der Physik in eine moralische Idee. Und sie beschränkte sich nicht nur auf die Literatur. Architekten wie Bruno Taut entwarfen klare, transparente Glas- und Eisbauten gegen das Plüschige und Verschnörkelte in und außer uns. Der Psychoanalytiker Sándor Ferenczi interpretierte 1913 das Geburtstrauma als Kälteschock. So wie die Eiszeit für die menschliche Kulturentwicklung sei auch die erste Kälteerfahrung des Kindes unabdingbar für die Ausbildung seines Realitätssinnes. Denn so kalt wie der Wind ist die Leere ihm zu entgehen, schrieb Brecht. In den USA entwickelte der schwarze Aktivist Marcus Garvey in den 20er Jahren das Konzept des Keep Cool als Haltung passiven Widerstands gegen den alltäglichen Rassismus.
Kalt sein, cool bleiben, schien eine erfolgversprechende Überlebensstrategie in Eiszeiten. Egal ob links oder rechts, ob als Jüngers heroischer Krieger oder Walter Serners zynischer Hochstapler, ob als Dandy Dadaist oder Kälteingenieur der neuen Sachlichkeit, nur wer sich selber auf Eis legte, schien sich dem Neurosentreibhaus Familie, dem klebrigen Wärmestrom der Masse, entziehen zu können. Nur im Aggregatzustand gewollter Auskühlung konnte das Subjekt noch psychische Kohärenz, soziale Kontinuität und Autonomie retten. Und so musste auch die Kunst kalt werden, bevor sie Kafkas gefrorenes Meer in uns wieder auftauen und das Publikum erwärmen konnte.
Kein Wunder also, dass in den 20er Jahren Schriftsteller und Intellektuelle die Welteislehre für sich entdeckten. Als Schutzpanzer und als Waffe gegen die bürgerliche Kultur. Die Zivilisation kam aus dem Eis und würde wieder im Eise enden? Einen Dadaisten wie Raoul Hausmann konnte diese apokalyptische Aussicht nicht schrecken. Alles, was die abendländische Kunst und Logik in die Luft sprengte, war dem Scharfrichter der bürgerlichen Seele willkommen. Und so bekannte sich Hausmann als Anhänger von Däubler und Hörbiger.
Aus den Gräueln Europas schreitet Dadas neues Subjekt hervor. Um durch die Eisstürze des Polarkreises und die kalte Herrlichkeit des Nordlichtes das Absolutum der Kunst zu finden. Die letzte, demantharte Kristallisierung. Die Reinigung der kulturbefleckten Menschheit.
Max Bense, Leiter der Kölner Ortsgruppe der Kosmotechnischen Gesellschaft, träumte Anfang der 30er Jahre davon, die Welteislehre philosophisch zu vertiefen. Auch Gottfried Benn erwies sich als anfällig für die kosmische Dystopie Hörbigers. Nur in der erhabenen, eisigen Kälte des Weltalls konnte erbarmungslose Erkenntnis gedeihen. Die abendländische Vernunft mit ihrem Zwang zum unendlichen Weitermüssen war nach diesem Gesetz der Kälte zum Untergang verurteilt. In Weinhaus Wolf schreibt Ben:
Die weißen Völker sind im Ausgangsstadium. Ganz gleich, ob die Theorien über ihren Untergang heute Geltung haben oder nicht. Die Auflösung ist greifbar. Eine Rückführung auf frühere Zustände unmöglich. Die Substanz ist abgegeben. Hier gilt das zweite Wärmegesetz. Ob Mondsturz oder Atomzertrümmerung, Vereisung oder roter Hahn, welche Methode immer sie beliebt, die Verwandlung, das Ewige, der Geist, der Gegenspieler der platten Vernünftigkeit und des reinen Konsums.
Nicht nur bei Ben besetzt die Entropie die Leerstelle von Nietzsches totem Gott. Die Welteislehre wurde von prominenten Autoren der rechten und der konservativen Revolution als spezifisch deutsche Wissenschaft und moderner nordischer Mythos rekonstruiert. Schon in seinem Nachruf auf Hörbiger hatte der Religionsphilosoph Ernst Bergmann 1931 nationalistische Töne angeschlagen.
Hörbiger war ein Deutscher. Möge dieses stolze Wort den lauten Schmerz gewaltig übertönen. Wieder hat, wie schon so oft in der Geschichte der Neuzeit, der deutsche Geist aus seiner unerschöpflichen Kraft und Tiefe heraus der Menschheit höchste Erkenntnisse erobert. Wann aber wird das nationale Deutschland, das in unseren Tagen wieder erwacht, die einzigartige Bedeutung dieses Mannes und seiner Schöpfung entdecken und lernen, auf seinen Besitz der Welt gegenüber stolz zu sein?
Es sollte nicht mehr lange dauern. Hitler und Göring liebäugelten mit der Welteislehre. SS-Chef Heinrich Himmler war sogar ein ausgesprochener Welteisfanatiker. Das und warum Hörbigers Glazialkosmogonie sich trotz mächtiger Protektion nicht dauerhaft als offizielle Weltanschauung durchsetzen konnte, ist eines der spannendsten Kapitel in der Wissenschaftspolitik des Dritten Reiches, das wir im Folgenden kurz beleuchten wollen.
Ich neige der Welteislehre zu. Vielleicht hat um das Jahr 10.000 vor unserer Zeitrechnung ein Einbruch des Mondes stattgefunden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Erde den Mond damals in seine jetzige Bahn gezwungen hat. Möglich auch, dass das, was der Mond als Atmosphäre um sich hatte, unsere Erde an sich gerissen hat, womit sich die Lebensbedingungen der Menschheit auf der Erde von Grund auf verändert haben. Denkbar ist, dass es damals Wesen gab, die in jeder Höhe und Tiefe haben existieren können, weil es den Zwang des atmosphärischen Druckes nicht gegeben hat. Denkbar ist auch, dass die Erde aufgebrochen ist und dass der Einsturz von Wasser in die Krater zu ungeheuren Explosionen geführt hat und Regengüsse gebracht hat, vor denen sich nur ein Menschenpaar hat retten können, da es in einer höher gelegenen Höhle Unterschlupf gefunden hatte. Ich glaube, diese Fragen werden sich nur lösen, wenn ein Mensch eines Tages intuitiv Zusammenhänge schaut und der exakten Wissenschaft damit den Weg weist. Wir werden sonst nie hinter den Schleier schauen, den die Katastrophe zwischen uns und die Vorwelt hat fallen lassen.
So monologisierte Hitler am 25. Januar 1942 in einem Tischgespräch. Es war die Zeit, als in den Unterdruck- und Kältekammern von Dachau KZ-Häftlinge bei Menschenversuchen starben. Und es war die Zeit, als General Winter den deutschen Blitzkrieg erstmals ins Stocken brachte. Ein Jahr später, unter dem Eindruck von Stalingrad, sagte Hitler in einem anderen Tischgespräch, dieser Winter habe ihn von der Richtigkeit der Welteislehre überzeugt. Wieder einmal musste Hörbiger als Prophet des Weltuntergangs herhalten.
In den Anfängen des Dritten Reiches hatte es noch anders geklungen. Für die ideologischen Vordenker der SA und der SS war die Welteislehre nicht nur die deutsche Antwort auf die verjudete, dekadente Relativitätstheorie Einsteins, sondern der unwiderlegbare Beweis für die Überlegenheit der arischen Rasse. Der Diplom-Ingenieur Rudolf von Ellmayer-Festenbruck der seinen Feldzug für die Welteislehre übrigens nach 1945 unter dem Pseudonym Bruck und mit Büchern wie »Spießbürger gegen Genie« fortsetzte, schrieb in den Kampfschriften der obersten SA-Führung, der in arktischem Schnee und Welteis abgehärtete nordische Mensch finde seinen Sieg im Untergang, indem er sich seinem Schicksal stellt und bis zur Selbstaufopferung hingibt. Der Tod im Krieg sei für diese Polmenschen keine Niederlage, sondern ein Opfer, von dessen tragisch-heroischer Größe Spießer, Krämer und Juden nichts wüssten. Die Welteislehre sei nicht nur neu und umstürzend, sondern auch volksnah und volkswichtig. Ihr geschlossenes, hinreißend großartiges Weltbild liefere nämlich die wissenschaftliche Grundlage zu einer echt nordischen Weltanschauung.
Für Himmler sollte die völkisch gewendete Welteislehre so etwas wie die anthropologische Grundlage der nationalsozialistischen Weltanschauung, wenn nicht Staatsreligion, werden. Der Polmensch stammte nicht vom Affen ab, sondern war, wie Edda-Mythen und Hörbigers Theorie vom göttlichen Sperma übereinstimmend berichteten, gleichsam vom Himmel gefallen. Himmler förderte die Welteislehre im Rahmen des SS-Forschungsinstituts Ahnenerbe nach Kräften. 1937 wurde der Hörbiger-Anhänger Hans Robert Skultetus zum Leiter der Abteilung Wetterkunde berufen, mit dem Auftrag, langfristige Wettervorhersagen auf kosmischer Grundlage zu erstellen. 1938 wurde Faut zum Professor ernannt und seine Privatsternwarte ins Ahnenerbe eingegliedert. Der Erbe Hörbigers war damit so etwas wie der Chefastronom des astrologiegläubigen SS-Führers. Himmler schickte Expeditionen ins peruanische und abessinische Hochland und 1938 auch in den Himalaya, um im ewigen Eis nach Spuren arischer Eismenschen zu fahnden.
Jens Sparschuh hat 1993 die bizarre Expedition des SS-Forschers Ernst Schäfer nach Tibet in seinem Roman »Der Schneemensch« beschrieben und das Ziel der Mission unter Verwendung historischer Quellen militärisch knapp, aber durchaus zutreffend so formuliert.
Hinwendung zum ewigen Eis. Keine Reise in die Vergangenheit, sondern Schritt in die Zukunft. Allgemeiner Weltlauf, zuerst Sonnenglut, dann allmähliche Vereisung. Wer sich im Daseinskampf gegen die Kälte behauptet und aufgeartet hat, Zeuge der Zukunft.
Sparschuhs Expeditionsleiter feiert das Eis mit Hörbiger als natürlichen Evolutionspartner des nordischen Menschen. Aber der namenlose Erzähler, der Himmlers Himmelfahrtskommando als einziger überlebt, weiß es besser. Die Kälte kommt von innen, notiert er halb erfroren und fiebrig halluzinierend in seinem Tagebuch. Es ist die Kälte und ich bin ein Teil von ihr. Auch wenn Sparschuhs Schneemensch nur eine hübsche Satire ist, es gab Mitte der 30er Jahre ernsthafte Bestrebungen innerhalb der SS, die Welteislehre nicht nur für kosmomagnetische Wetter- und Erdbebenvorhersagen fruchtbar zu machen, sondern auch als Schlüsselqualifikation für Rohstoffsuche und Rassenbiologie, Kriminalpsychologie und Erziehung.
Im Pyrmonter Protokoll bekundete der innere Kreis der Welteisanhänger um Faut und Hörbigers Sohn Hans Robert am 18. Juli 1936 in feierlicher Form,
dass Hans Hörbigers Welteislehre das geistige Geschenk eines Genies ist, das von hohem Wert für die ganze Menschheit in praktischer und weltanschaulicher Hinsicht ist, für uns Deutsche als ein echt arisches Gedankengut aber von ganz besonderer Bedeutung ist. Die Unterzeichneten sind von der Richtigkeit der grundsätzlichen Lehre Meister Hörbigers verstandesmäßig fest überzeugt und glauben an sie mit der ganzen Hingabe eines Deutschen.
Himmler selber übernahm die Schirmherrschaft über den Club der Glazialkosmologen, der dann auch von Sieg zu Sieg eilte. Selbst ein harmloses Gedicht im Kladderadatsch wurde freudig als Beitrag zur Popularisierung der Welteislehre begrüßt.
Übermäßig schwer zu fassen ist die Welteislehre kaum. Hagel sind gelöst Massen Eis aus kaltem Weltenraum. Dass den Sternen aller schwere Hagelschlag entstammen soll, stimmt. Schon vor der Welteislehre war man oft Sternhagel voll.
Gleichwohl ließ sich die Mehrheit der deutschen Naturwissenschaftler nicht überzeugen. Werner Heisenberg sprach von Blödsinn. Und selbst Nobelpreisträger Philipp Lenard, der Kopf der regimetreuen deutschen Physik, verwahrte sich gegen die Lehre, die an reine Fantasterei und Volksverdummung grenze. Himmler hielt sich zunächst zurück. In einem Brief an Heydrich machte er sogar den abenteuerlichen Vorschlag, gute Wissenschaftler wie Heisenberg mit unseren Leuten von der Welteislehre zusammenarbeiten zu lassen. Wenn Naturwissenschaftler oder gar der völkische Beobachter die Welteislehre in einem Atemzug mit der Hohlwelttheorie nannten, reagierte Himmler zwar verstimmt, aber zugleich wies er das Ahnenerbe an, von Welteisfanatikern wie Elmeyer Festenbruck und Hans Fischer vorsichtig abzurücken und nur mit höchster kritischer Sachlichkeit und in aller Stille weiter im Eis zu forschen.
Als der Direktor der Universitätssternwarte von Berlin-Babelsberg 1938 aber wieder einmal eine Breitseite gegen die Welteislehre abfeuerte, platzte Himmler der Kragen. Paul Gutnick hatte in scharfer Form den Rückfall in eine längst überwundene, primitive Vorstufe der wissenschaftlichen Forschung gerügt und gar von wissenschaftlichem Untermenschentum gesprochen. Himmler verwahrte sich beim Reichserziehungsministerium gegen die professorale Ungezogenheit und wissenschaftliche Ignoranz Gutnicks.
Ich trete für die freie Forschung in jeder Form ein. Daher auch für die freie Forschung der Welteislehre. Ich beabsichtige sogar, diese freie Forschung aufs Wärmste zu unterstützen und befinde mich hier in bester Gesellschaft, da auch der Führer und Kanzler des Deutschen Reiches, Adolf Hitler, seit langen Jahren ein überzeugter Anhänger dieser von den Handwerksgesellen der Wissenschaft verpönten Lehre ist. Es gibt so viele Dinge, die wir nicht wissen und über deren Erforschung auch durch Laien wir froh sein müssen.
Gutnick kam mit einem blauen Auge davon. Aber auch die Welteislehre hatte spätestens mit Fouts Tod 1941 ihren Zenit überschritten. Ihre stillschweigende Beerdigung war allerdings weniger ein später Triumph seriöser Naturwissenschaft als ein pragmatischer Waffenstillstand. In Stalingrad brauchte man zuverlässige Wetterberichte und winterfeste Uniformen, nicht kosmologische Spekulationen und Horoskope aus dem Eis.
Mit Himmlers Rückendeckung hatten die Anhänger der Welteislehre sich von krassen Außenseitern des Wissenschaftsbetriebs zu ernsthaften Rivalen im Kampf um Posten und Mittel entwickelt. Es gehört zur Ironie der Geschichte, dass sie eine völlig anachronistische Theorie mit modernen Argumenten rechtfertigten. Wie einst Hörbiger und Fouth forderten Himmler und das Ahnenerbe unter Berufung auf die Wissenschaftsfreiheit Toleranz und Offenheit für neue, unkonventionelle Ideen von unten und brachten den gesunden Menschenverstand gegen die Arroganz und Unverständlichkeit der verkalkten wissenschaftlichen Bonzen in Stellung.
Die Welteislehre verstand es wie kaum eine andere Pseudowissenschaft, die wachsende Entfremdung zwischen Wissenschaft und Gesellschaft propagandistisch zu nutzen. Schon 1938 bemerkte der Geologe Karl Hummel, durchaus selbstkritisch, beim Kampf gegen die Welteislehre gehe es auch um die Wiedergewinnung des Ansehens unserer Wissenschaft und der Wissenschaft überhaupt. Hörbigers Erfolg sei
ein Vorwurf gegen die maßgebenden Vertreter der Wissenschaft, die es versäumt haben, dem wissenschaftlichen Bedürfnis des Volkes aufgrund ihres besseren Wissens in angemessener Form Befriedigung zu verschaffen.
Hummel machte die geistige Verwirrung und marxistische Hetze in der Weimarer Zeit für den Verfall wissenschaftlicher Autorität und den kometenhaften Aufstieg der Welteislehre verantwortlich. Ihr Niedergang hatte jedenfalls andere Ursachen.
Die Welteistheorie war, wie wir gesehen haben, im Zweiten Weltkrieg auf Eis gelegt worden. Es fehlte nach 1945 nicht an Versuchen, sie noch einmal aufzutauen. Aber sie hat sich nie mehr von ihrer ideologischen Kontaminierung im Dritten Reich erholen und allenfalls in der Science-Fiction-Literatur noch eine bescheidene Rolle spielen können.
Ein 1935 nach Hans Hörbiger benannter Mondkrater wurde bald wieder umgetauft. Der Verein zur Förderung der Welteislehre löste sich 1955 auf. Das Hörbiger-Institut in Mauer bei Wien gar erst 1989. Paul Hörbiger, der Sohn, gab sich zwar noch 1982 in seinen Memoiren »Ich hab für euch gespielt« überzeugt davon, dass der Mond von einer kilometerdicken Eisschicht überzogen sei, aber er stand damit ziemlich allein. Hans Hörbigers Welteislehre ist wieder in jene esoterische Trivialliteratur zurückgesunken, aus der sie einmal entstanden war.
Der fantastische Sozialist Charles Fourier hatte um 1820 in seiner neuen Liebeswelt davon geträumt, dass Planeten und Monde, angezogen von einer kosmisch-erotischen Gravitationskraft, wie Liebende ineinander stürzen könnten. 1899 beschrieb der Nationalökonom Max Haushofer in seinem Roman Planetenfeuer, dass München des Jahres 1999 als sozial-liberal-dekadenten Sündenpfuhl, dessen Bewohner durch einen Meteorhagel aus ihrer Versumpfung erweckt werden. Manche halten Haushofers Roman für den Ausgangspunkt von Hörbigers Glazialkosmogonie. Sicher ist jedenfalls, dass die Welteislehre mit ihrem Atlantis-Mythos die deutsche Science-Fiction bis weit in die 50er Jahre nachhaltig beeinflusst hat.
Der Architekt und SS-Obersturmbahnführer Edmund Kiss hatte schon vor 1933 Sachbücher wie »Das Sonnentor von Tiwanaka« und Hörbigers Welteislehre publiziert. Im Dritten Reich schrieb er dann eine populäre Atlantis-Trilogie, in der sich nordische Herrenmenschen nach dem Untergang von Atlantis ins peruanische Hochland retten und später von Griechenland aus Europa rekolonisieren. In »Die Singschwäne von Thule« raunt Kiss:
Die Erde hat einst den Nordleuten gehört. Nun sind sie zerschlagen und zerschellt und irren am Eisrand von Thule, wie die Singschwäne ihrer Heimat. Doch die Lanze der Seele zielt immer noch nach Gipfeln und Höhen. In der tiefsten Not sind sie entschlossen, der Erde erneut den Runddruck ihrer Seelen aufzuprägen.
Nazi-Esoteriker wie die Ariosophen Guido von List und Lanz von Liebenfels hatten schon in den 20er Jahren von sogenannten Atlantiden als den Gründervätern einer göttlichen arischen Rasse fantasiert und in der Welteislehre nach Beweisen für ihre krause Mythologie gesucht. Rudolf Brunngraben schrieb, von Hörbiger inspiriert, braune Zukunftsromane wie »Das gläserne Meer« und »Die Engel in Atlantis«. Johannes G. Arnold schwadronierte 1934 in »Vor Götterdämmerung« von einer Wolfszeit, in der Sonnenpriester frierende Nordmänner nach Süden führen.
Nach 1945 gingen Ufologen, Verschwörungstheoretiker, Welteismystiker und New Age-Rechte noch aberwitzigere Verbindungen ein. Indiana Jones trifft Erich von Däniken, Mystery-Thriller vom Kaliber der Akte X auf Alte und Neonazis, Autoren wie der Chilene Miguel Serrano, der ehemalige SS-Mann Wilhelm Landig oder der schwäbische Raumausstatter Udo Holley alias Jan van Helsing raunen zum Teil bis heute von einem tiefgefrorenen Hitler, der im Welteis auf seine Wiederkehr wartet, wie Barbarossa im Kyffhäuser oder Urmel in der Augsburger Puppenkiste. Mal ist der Nordpol ein tibetanisches Wurzelchakra, mal lagern Nazi-UFOs und andere Wunderwaffen bewacht von Orden und Geheimbünden in der Hohlwelt unter dem Südpol. Auch Heftchenhelden wie Perry Rhodan und Atlan, der letzte Atlantier, gehören zu dieser trüben Rasse von Weltraumgermanen. Allerdings waren es Engländer, wie der Schriftsteller Hans S. Bellamy und Egerton Sykes, seines Zeichens Anthropologe, Entdecker und Vorsitzender des Atlantis Research Center, die sich nach 1945 zu Erben der Welteislehre machten und sogar kurzlebige Hörbiger Institute in Kairo, Rom und London gründeten.
Dass die Welteislehre auch in Hans-Jürgen Süberbergs Hitlerfilm und noch 2004 in Thor Kunkels Nazi-Porno-Endstufe eine prominente Rolle spielte, versteht sich fast von selbst. Das verrückte Weltbild des Eisnarren funktioniert einfach zu gut als Chiffre für die eisige Faszination des Faschismus. Es gehört jedenfalls eine gewisse Blauäugigkeit dazu, wie der Schweizer Schriftsteller Perikles Monjudis 1997 in seinem Roman Eis ganze Kapitel der Welteislehre zu referieren, ohne irgendeine Lehre zu ziehen, außer der, dass irgendwann jeder Winter zu Ende und die Sonne wieder aufgeht.
Die Welteislehre ist rückwärtsgewandte Science-Fiction. Brauchbar für literarische und kulturkritische Metaphern, aber wissenschaftlich unhaltbar. Es gibt keine durch Eis gesprengte Sonnenmutter. Die Milchstraße ist nicht der glitzernde Eiszuckerguss unseres Sonnensystems. Hagel keine Feineisausblasung aus dem All. Und auch der Mond ist, wie wir spätestens seit Apollo 11 wissen, kein uferloser Eisozean. Gewiss, man hat auf dem Mars Spuren von Wasser gefunden. Einige Saturn- und Jupitermonde und die meisten Meteoriten sind offenbar wirklich so etwas wie schmutzige Schneebälle, kosmischer Hagelschlag. Aber fest steht auch, dass die Erde, wenn nur die Hälfte der düsteren Szenarien vom Klimawandel zutrifft, nicht gerade einer neuen Eiszeit oder gar dem baldigen Kältetod entgegengeht. Der Homo sapiens kam nicht, wie Hörbiger glaubte, aus der Kälte. Anthropologisch und kulturell ist er ein Kind der Tropen. Und deshalb sollte uns vor Tropennächten im Harz nicht allzu bange sein. Merkwürdigerweise aber fürchten wir, wie Jean Baudrillard einmal sagte,
klimatisch das Schmelzen des Eises als absolute Katastrophe, während es politisch, demokratisch gesehen, geradezu unser höchstes Ziel ist.
Im Wiener Hörbiger Museum sollen neuerdings auch vermehrt Umweltschützer auftauchen. Vielleicht kann der Meister wenigstens posthum zur Abkühlung der hitzigen Debatten um Erderwärmung und Treibhauseffekt beitragen. Seine Lehre vom Eis im Weltall war zwar nur ein Gesicht, ein Wachtraum, aber die gefühlte Kälte nimmt zu. Mit dem Packeis in uns und auf der Erde sind wir noch lange nicht fertig.
Zivilisation ist Eis. Hans Hörbigers Welteislehre, eine Metapher des Kältetods im 20. Jahrhundert. Sie hörten eine Sendung von Martin Halter. Die Sprecher waren Klaus Barner, Norbert Beilharz und Patrick Blank. Ton und Technik Dietmar Rötzel und Regine Schneider. Regie Ulrich Lampen. Redaktion Stefan Krass.